Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute Morgen kommt aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Und wir nutzen die Nähe zu Weihnachten, um quasi jetzt anzuknüpfen, wo die Weihnachtsgeschichte weitergeht. Jesus ist geboren und dann gibt es im Gesetz die Vorschrift, dass 30 Tage ungefähr nach der Geburt die Mutter mit dem Kind in den Tempel geht und ein Opfer für sich und für das Kind darbringt. Und das ist die Geschichte, die wir jetzt lesen aus Gottes Wort. Lukas 2, Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Amen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage des Heidelberger Katechismus. Eine genial gestellte Frage, weil sie legt den Finger in die Wunde. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Es ist genau das, was alle Menschen suchen. Trost. Und das ist vielleicht für einige von euch selbstverständlich. Für andere müsst ihr vielleicht einen Moment drüber nachdenken. Aber es ist eigentlich offensichtlich. Wir leben in einer Welt voller Verfall, voller Tod und voller Streit. Und darum sehen wir uns alle nach Trost, nach Frieden, nach Geborgenheit. Allerdings gibt es keine wirkliche Antwort in dieser Welt. Vor ein paar Monaten, da habe ich auf der Straße Menschen diese Frage gestellt. Ich habe sie gefragt: Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort überraschte eigentlich nicht. Sie war perfekt postmodern. Mein Trost im Leben ist, dass ich mein Leben gestalten kann, wie ich mir das vorstelle. Ich kann das Leben so ausfüllen und gestalten, wie ich das schön finde. Das macht das Leben für mich schön. Trotz allem. Aber die Frage geht ja weiter. Was ist dein Trost im Sterben? Und spätestens da ist diese Antwort ja eine Katastrophe, weil im Sterben kann ich mein Leben nicht gestalten, wie ich das will, weil mein Leben dann zu Ende ist. Spätestens hierauf gibt es keine Antwort. Aber tatsächlich ist das Problem ja viel größer. Wir können unser Leben nicht gestalten, wie wir das wollen. Wer meint, dass er sich damit trösten könnte, der macht sich was vor. Vielleicht wartet die nächste schwere Krankheit nur einen Monat später auf ihn. Und so ist diese Frage tatsächlich noch genialer, weil es ist ja nicht, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Wir werden direkt ausgerichtet auf das, was das Problem ist. Es gibt nur einen Trost im Leben und im Sterben. Deswegen lautet die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Jetzt möchte ich euch nicht die Antwort des Heidelbergers geben, auch wenn die genial ist. Wir lesen hier in Gottes Wort von eigentlich derselben Antwort, aber sie wird anders formuliert. Und zwar haben wir hier Simeon, der uns seine Antwort auf diese Frage präsentiert. Simeon sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Das heißt, Simeon war bereit zu sterben. Und zwar nicht auf die, ich habe keine Lust mehr auf das Leben, sondern auf eine gute Weise. Ja, wenn wir entlassen hören, dann denken wir grundsätzlich an eine Arbeitsstelle, wo wir dann entlassen werden, fristlos gekündigt. Und wir denken, oh nein, jetzt entlass mich nicht, ich brauche den Job. Und tatsächlich ist das genau unsere Beziehung zum Tod. Wir denken so über den Tod nach, wie über eine fristlose Kündigung. Da kommt Panik auf, da kommen Existenzängste auf. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil tatsächlich haben wir keine Antwort als Menschen auf den Tod. Aber Simeon wird nicht fristlos gekündigt. Simeon geht in den wohlverdienten Ruhestand. Er kann sagen, jetzt entlässt du mich in den Ruhestand. Er weiß, das, wofür er sein Leben lang gearbeitet hat, das geht weiter, der Firma geht es gut und er bekommt eine richtig gute Pension. Simeon wird in Frieden entlassen. Wie können wir diesen Frieden finden im Angesicht des Todes? Und wie können wir dieses Leben voller Verfall, voller Schmerz, mit Trost leben? Simeons Antwort werden wir jetzt in diesem Abschnitt hören. Und ich habe es gegliedert in 5 Punkte. Du kannst getröstet leben und im Frieden sterben. Erstens, weil Jesus vollkommen rettet. Zweitens, weil Jesus ewig rettet. Drittens, weil dich in Jesus der ganze Gott rettet. Viertens, weil Jesus grenzenlos rettet. Und fünftens, wenn du bereit bist, alles zu geben. Fangen wir vorne an. Du kannst getröstet leben und im Frieden sterben. Erstens, weil Jesus vollkommen rettet. Simeon wird uns als gerecht und gottesfürchtig vorgestellt. Das heißt, wir müssen verstehen, was das bedeutet. Simeon kannte Gottes Wort. Simeon kannte Gottes Wort und er verstand es. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Und das erkennen wir daraus, dass wenn Simeon redet und drumherum, wenn er beschrieben wird, da wird Sprache aus dem Alten Testament verwendet. Ja, wir haben in der Lesung Jesaja gehört. Ich habe das extra lesen lassen, weil wir da immer wieder diese Parallelen sehen. Und ich werde es jetzt immer wieder auch zitieren, damit wir sehen, Simeon hat nicht einfach nur irgendwas geglaubt, sondern er kannte genau das, was im Alten Testament steht, das, was Gott verheißen hat. Und deswegen wird er gottesfürchtig und gerecht genannt. Ja, wir lesen hier, er wartete auf den Trost Israels. Und in Jesaja haben wir gelesen, von dem Trost Israels. Da ist direkt die Parallele. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Simeon wartete auf die Verheißung des Herrn. Gott hatte Großartiges für das Volk Israel verheißen, aber es war offensichtlich zu dieser Zeit, die Verheißung war noch nicht erfüllt. Ich meine, wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte alle. Schauen wir uns das Volk Israel zu dieser Zeit an. Der König Herodes, ein blutrünstiger Tyrann. Schauen wir uns den geistlichen Zustand des Volkes Israel zur Zeit von Jesus an. Wir haben Pharisäer, die prägende und leitende Kraft in dem geistlichen Leben des Volkes sind. Und die sind Heuchler und Scheinheilige voller Gesetzlichkeit. Und so wissen wir, dass das ganze Volk, das zwar fromm aussieht, voll von leerer Religiosität ist. Die Hohepriester, die tatsächlich die Führer, die Geistlichen sind, waren vetternwirtschaftlich immer wieder an ihre Position gekommen. Und das war, die waren voll von Machtmissbrauch und von Scheinheiligkeit. Simeon, von dem heißt es, er war voll Heiligen Geistes, gerecht und gottesfürchtig. Und er wird diesen Zustand des Volkes gesehen haben und ihm wird klar gewesen sein, dass das ein großes Problem ist. Und wir wissen, dass er sich bei Gott darüber beschwert hat. Das wissen wir, weil er von Gott eine Antwort erhalten hat, die sagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias gesehen hast. Gott hat ihm versprochen, du wirst die Erfüllung der Verheißung sehen, bevor du stirbst. Und so ist es jetzt in dieser Geschichte so, Simeon erlebt die Erfüllung der Verheißung. Eines Tages, getrieben vom Geist, kommt er in den Tempel und er sieht dort Gottes glorreiche Erfüllung. Aber was er sieht, ist nicht ein mächtiger König, ein herrlicher Hohepriester, sondern ein kleines Kind in den Armen von armen Eltern. Das Opfer, was Josef und Maria bringen sollten, wäre eigentlich ein Schaf gewesen. Allerdings gibt es die Regel, wer sich das nicht leisten kann, der opfert zwei Tauben. Josef und Maria konnten sich nur zwei Tauben leisten. Jesus war nicht einfach nur ein Baby, er war ein armes Baby, völlig unbedeutend und hilflos. Aber Simeon kommt nicht in den Tempel und weiß, okay, das ist jetzt die Erfüllung der Verheißung und er ist enttäuscht, sondern Simeon kommt in den Tempel und sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon ist nicht enttäuscht, sondern er ist zutiefst getröstet, mit Freude erfüllt und er hat Frieden gefunden, weil er ein kleines Baby sieht. Denn anders als seine Zeitgenossen, die Juden, hatte Simeon verstanden, worum es im Alten Testament geht. Er wusste, es geht nicht darum, dass Israel wieder zu großer Macht kommen würde, dass alle, die das Volk unterdrücken und alle Feinde vernichtet werden, sondern es geht um das eigentliche Problem, Sünde und Unglauben. Das ist offensichtlich im Alten Testament. Lesen wir Jesaja 40, Vers 2. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Und darum suchte Simeon gar nicht erst einen großen König, sondern er suchte den Messias. Und diesen durfte Simeon jetzt in seinen Armen halten. Das ist ein unglaubliches Bild. Warum war Simeon damit zufrieden? Der Punkt ist, Simeon wusste, wer es ist, der kommt. Wer die Verheißung erfüllt. Auch das, Jesaja 40, Vers 9 bis 11. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du die frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht. Und wir sehen in den Folgeversen, dass da von Jesus die Rede ist. Sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Der Christus, der kommen soll, um die Verheißung zu erfüllen, ist Gott selbst. Gott wurde Mensch. Der ewig eingeborene Sohn vom Vater. Gott selbst, gleiches Wesen, mit gleicher Herrlichkeit, mit gleicher Macht. Das ist der, den Simeon da auf den Arm hatte. Und das reicht für Simeon. Jesus hatte noch nichts gemacht, er war ein Baby. Die Verheißung war noch völlig unerfüllt, wenn man drüber nachdenkt. Aber dieses Baby Jesus war der Beweis, was Gott bereit ist zu geben, um seine Verheißung zu erfüllen. Alles. Gott gibt sich selbst und wird ein Baby. Und wisst ihr, Gott ist ewig. Das heißt, alles ist ganz schön viel. Das Baby Jesus ist der Beweis, dass Gott keine halben Sachen macht. Wenn er anfängt zu retten, dann wird er auch die Rettung vollenden. Die Rettung von Jesus ist vollkommen. Und das ist eine wunderbare Botschaft für uns. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er ist am Kreuz gestorben. Aber die Rettung hat da nicht aufgehört. Alles, was er gesagt hat, wird er tun. Und schauen wir nur auf diese Worte mit dem Hirten, der seine Schafe weidet, die Lämmer trägt und die Mutterschafe in seinem Gewand versteckt. Wenn Gott dich rettet, dann bist du sicher gerettet. Simeon sah nur den kleinen Anfang, aber er wusste, dass es keinen Zweifel gibt, dass die Rettung vollkommen sein wird. Weil Gott der ist, der rettet. Und wenn du in deinem Leben nur einen kleinen Anfang von dieser Rettung siehst, wenn du voller Zweifel und Sorgen geplagt bist, dann zweifel nicht, sondern halte dich an dem kleinen Anfang deines Glaubens fest und stürze dich auf Jesus, denn wenn er anfängt zu retten, dann wird er es auch vollenden. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, weil Jesus ewig rettet. Denn das ist das Wichtige, was Simeon verstanden hat, was alle seine Zeitgenossen oder die meisten seiner Zeitgenossen nicht verstanden haben und was du verstehen musst, wenn du tatsächlich getröstet sein willst durch diese Rettung. Weil Jesus vollkommen rettet, rettet er nicht in dieser Welt. Das Volk Israel hat nicht die Römer besiegt. Es gab keine große Herrschaft unter Jesus, wo er ganze Völker unterworfen hat als großer, herrlicher König. Nein, die Botschaft von Weihnachten ist glasklar. Jesus wurde nicht als großer König geboren, sondern als armes, unbedeutendes Baby. Jesus wurde nicht irgendwann dann, als er größer wurde, zum König, sondern er wurde brutal hingerichtet, einsam und verlassen. Es geht nicht um diese Welt. Darum ist Simeon bereit zu sterben. Er hat verstanden, dass es um die Ewigkeit geht. Wisst ihr, eine Rettung auf dieser Welt wäre nichts wert, weil alles, was wir hier empfangen, alles, was wir hier, wovon wir hier bewahrt werden, ist am Ende genauso vergänglich wie unser Leben. Stattdessen dürfen wir dieses Leben eintauschen gegen eine Ewigkeit in der Herrlichkeit bei Gott. Dafür brauchen wir die Vergebung von Jesus. Dafür brauchen wir ein Herz voller Glauben. Und dafür ist Jesus gekommen, um uns wie ein Hirte in diese Ewigkeit zu führen. Jetzt könnte man fragen, okay, lädt uns das nicht ein, ja, auf diese Welt ohne Wert zu schauen, ins Kloster zu gehen, alles zurückzulassen, nur noch zu fasten und zu beten, uns völlig abzuschneiden von dem, was wir hier haben? Ist ja nicht alles, was wir hier erleben, eigentlich bedeutungslos? Auf gewisse Weise ja. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Auf gewisse Weise nein. In Jesaja 42, da wird uns dieses Beispiel gebracht. Siehe, das Volk ist Gras und es verdorrt. Uns wird die Vergänglichkeit dieses Lebens vor Augen geführt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Wir hatten gerade Weihnachten. Niemand von uns würde, wenn er an einem Geschäft vorbeigeht und da wird ein wunderschöner Grashalm verkauft, das ist ein ganz toller Grashalm, der ist viel wert, seiner Frau diesen Grashalm kaufen und zu Weihnachten schenken. Weil der Grashalm ist innerhalb von wenigen Tagen verdorrt. Das ist ein völlig absurdes Beispiel. Vielmehr würde jeder von uns, wenn er dann danach an einer teuren Kette vorbeikommt, die vielleicht das ganze Leben hält und die Frau das ganze Leben an die Liebe, die wir für sie haben, erinnert, diese Kette kaufen. Natürlich investieren wir in das, was ewig hält, nicht in das, was vergänglich ist. Genauso ist das in diesem Leben. Du findest keinen Trost, wenn du alle deine Energie da reinsteckst, dich mit dem zu trösten, was morgen verdorrt ist. Stattdessen findest du Trost, wenn du in das investierst, was ewig hält. Jetzt ist es mit dem Geschenk für die Frau aber so, wenn ihr eure Beziehung gerade angespannt ist oder deine Frau mit Schmuck nichts anfangen kann, kann auch sein, dann ist in diese Kette investieren nicht besonders hilfreich. Dann ist das vielleicht sogar ein Problem für eure Beziehung. Stattdessen bietet es sich vielmehr an, dass du das Geld sparst und ihr einen wunderbaren Urlaub zu zweit für den Sommer schenkst. Du investierst in etwas, was quasi genauso lange hält wie der Grashalm. Ein Urlaub vielleicht 2 Wochen lang ist ja auch schnell vorbei, ist total vergänglich. Aber in dieser Zeit, in dem Urlaub, verbringt ihr Zeit zusammen, ihr arbeitet an eurer Beziehung. Ihr investiert das Vergängliche, den Urlaub, in etwas, was euer ganzes Leben lang hält. Weil eure Beziehung danach so stabil und fest sein wird wie vorher nicht. Und genauso ist es mit diesem Leben. Wir wollen in das Ewige investieren, aber wir haben das Vergängliche hier bekommen. Und wir können es einsetzen, um das Ewige zu erlangen. Wisst ihr, die Ewigkeit bei Gott ist nicht einfach nur eine Zeit, ist nicht einfach nur ein, ja, etwas, was wir bekommen, irgendwie ein Gut oder so. Es ist eine Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur ewig leben, sondern es geht darum, dass wir vollkommen mit Gott zusammen die Ewigkeit verbringen. Und deswegen trifft das Bild von dem Urlaub so gut. Wir investieren jetzt mit dem Vergänglichen, was wir haben, in die Beziehung mit Gott. Nur wenn wir das verstehen, kann uns das Evangelium ein Trost sein, weil wir sonst immer noch in das investieren, was völlig sinnlos ist und was morgen vergeht. Du kannst also getröstet leben und in Frieden sterben, weil Jesus ewig rettet. Simeon hatte das verstanden. Und das ist, was Simeon ganz spannend macht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, und der wird jetzt ein bisschen detailverliebt. Du darfst getröstet leben und in Frieden sterben, weil dich in Jesus der ganze Gott rettet. Seht, Simeon hatte verstanden, dass es um die Ewigkeit geht. Und damit ist er das perfekte Beispiel von einem alttestamentlichen Gläubigen. Denn Simeon hat gelebt und geglaubt, bevor Jesus da war. Und auch bevor Jesus irgendetwas verkündet hatte. Er hatte nur das Alte Testament. Und er wusste, dass es um die Ewigkeit geht. Und damit beschreibt ihn Hebräer 11, Vers 13 perfekt, so wie dort eigentlich alle anderen Heiligen des Alten Testaments beschrieben werden. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Sie waren überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Das sagt das Neue Testament über die Gläubigen des Alten Testaments. Da sehen wir wieder, die Botschaft des Alten Testaments ist glasklar. Es geht nicht um diese Welt, es geht um die Ewigkeit. Das ist spannend, Simeon hatte das verstanden. Aber es wird noch spannender mit Simeon, weil ist euch mal aufgefallen, dass die Beschreibung von Simeon ein kleines Paradox ist? Von Simeon heißt es, der Heilige Geist war auf ihm. Das ist Sprache des Neuen Testaments. Der Heilige Geist wird ja erst in der Apostelgeschichte ausgegossen. Die Art und Weise, wie über den Glauben von Simeon geredet wird, die kann zu diesem Zeitpunkt, wenn wir der einfachen Berichterstattung folgen, eigentlich nicht sein. Jetzt dürfen wir dankbar dafür sein, dass die Apostelgeschichte, wo von der Ausgießung des Heiligen Geistes berichtet wird, und dieser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, dass sie beide von Lukas geschrieben wurden. Das heißt, wir dürfen wissen, das ist kein aus Versehen, das ist kein Unfall, das ist kein Fehler, sondern Lukas, der später gelebt hat, die Apostelgeschichte erlebt hat und aufgeschrieben hat, gesehen hat, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, er stellt Simeon das Zeugnis auf, der hatte den Heiligen Geist. Und das heißt, wir haben in Simeon einen Gläubigen des Alten Testaments, der beschrieben wird mit Sprache aus dem Neuen Testament. Und so haben wir hier ein perfektes Bindeglied, wo wir sehen können, wie Gott zu allen Zeiten rettet. Wie kann das also sein? Jesus sagt uns in Johannes 3, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also kurz gesagt, ohne Geist kein Glaube. Simeon ist der Beweis. Wie hätte jemals also im Alten Testament jemand glauben können und als Heiliger bezeichnet werden können, wenn er nicht den Heiligen Geist auch hatte? Und das verstehen wir, wenn wir Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, ganz ähnlich betrachten wie Weihnachten. An Weihnachten kommt Jesus endlich auf die Erde. Und die Rettung, die die ganze Zeit im Alten Testament verheißen wird, wird endlich sichtbar und wird endlich umgesetzt. Aber, das ist ja das, was wir im Hebräerbrief gelesen haben und das, was wir auch in Jesaja eindeutig lesen, schon im Alten Testament ging es immer um Jesus Christus und jeder, der geglaubt hat, wurde nur durch Jesus gerettet. Pfingsten ist genau das Gleiche. Alle, die jemals geglaubt haben, wurden immer nur durch den Heiligen Geist dazu gebracht, zu glauben. Aber an Pfingsten sehen wir, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Er wird offenbart, so wie die Rettung durch Jesus endgültig offenbart wurde, als Jesus an Weihnachten kam. Wir sehen also die Offenbarung des Sohnes und die Offenbarung des Geistes in der Geschichte, in der Zeit, als Ereignisse. Und das ist ein ganz normales Prinzip übrigens. Denkt nur mal an Newtons Gesetze der Thermodynamik. Irgendwann hat ein Mann namens Isaac Newton die Gesetze der Thermodynamik erfunden. Und auf einmal gab es die. Nee, tatsächlich hat es die ja schon immer gegeben. Die Thermodynamik war immer dieselbe. Aber irgendwann hatte sie einer entdeckt und hatte sie formuliert. Und seitdem können wir Menschen die Thermodynamik benutzen, wir können andere Reaktionen oder gezielter die Reaktion hervorrufen, aber schon immer in der ganzen Geschichte haben sich die Menschen darauf verlassen, dass die Thermodynamik dieselbe ist. Und so funktioniert es auch mit der Offenbarung von Sohn und Geist. Es gibt keine Rettung ohne den Glauben durch den Geist an den Sohn oder die Verheißung des Sohnes. Warum ist es wichtig? Nun, das ist zum einen wichtig, damit wir verstehen, dass die Rettung schon immer in der Geschichte die gleiche war. Es gibt keine Rettung, keine Ewigkeit für Menschen, die an Jesus und an dem Geist vorbeiführen. Und das andere ist, dass Gott sich uns so offenbart. Gott zeigt sich ganz besonders in der Rettung als der, wer er ist. Nicht als eine unbestimmte Macht, nicht als ein Gott, den man nicht kennen kann, sondern als drei Personen in einem Gott. Das ist, wer Gott ist. Und wir sehen das in der gesamten Bibel anhand der Rettung. Da ist es so offenbart wie nirgendwo anders. Das heißt, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr Gott wirklich kennenlernen wollt, dann schaut auf die Dreieinigkeit und versucht, die Dreieinigkeit zu finden, wo sie sich offenbart. Lesen wir zum Beispiel Jesaja 42, Vers 6 und 8 bis 8. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Da spricht der Vater zum Sohn. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest. Hier geht es um geistliche Blindheit. Der Sohn öffnet die Augen durch den Geist. Die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Das heißt, wir haben erst die drei Personen in der Rettung und dann am Ende sagt er, ich bin der Herr, ich bin der eine Gott, der rettet. Und das ist das Ding des Christentums, was wir verstehen müssen. Wenn Jesus auf die Erde kommt, um dich zu retten, dann kommt nicht einfach nur Jesus, der seinen Alleingang macht, sondern der ganze Gott wirkt in Einheit, um dich zu retten. Und du kannst ihn kennenlernen in der Beziehung zu Jesus, gewirkt durch den Geist, die dich beide zum Vater führen. Darum ist hier eine Aufforderung, sei bemüht, Gott kennenzulernen. Ich will ehrlich sein, die Dreieinigkeit, die verwirrt uns alle manchmal und die ist herausfordernd und die verstehen wir nicht auf Anhieb, aber so will Gott kennengelernt werden. Darum geben wir uns darin Mühe. Darum drittens, wenn dich Jesus rettet, weil in Jesus rettet dich der ganze Gott. Es ist noch was anderes erstaunlich an Simeon, wieder weil er das Alte Testament kennt. Simeon hat verstanden, dass es nicht nur um Israel geht. Ja, er sagt uns hier in Vers 31, das Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Auch das lesen wir, haben wir gerade in Jesaja gelesen. Es ging nie um das Land hier, um das Leben hier, um irgendetwas auf der Erde. Und es ging auch nie nur um das Volk Israel, sondern es ging immer um alle Völker, um Menschen zu allen Zeiten, um Menschen aus allen Schichten. Die Rettung durch Jesus ist grenzenlos. Und das ist heutzutage für uns vielleicht offensichtlich, aber egal wo du bist, egal wo du herkommst und auch egal in welcher Finsternis du steckst und wie gebunden du dich fühlst, die Rettung von Jesus ist grenzenlos. Und darum darfst du Mut fassen und Hoffnung haben und getröstet sein, dass Jesus auch dich retten kann. Die Rettung, Jesus rettet grenzenlos, bedeutet auch, dass wir in erstaunlicher Gemeinschaft sind. Es ist der eine Jesus, der Abraham gerettet hat. Es ist der eine Jesus, der irgendwelche Chinesen am anderen Ende des Kontinents rettet. Und es ist der eine Jesus, der dich rettet. Was für eine unglaubliche Gemeinschaft. Und das ist etwas, was uns in der Gemeinde immer wieder herausfordert, aber wo wir ermutigt sein dürfen, ja, das voll anzunehmen und einander voll anzunehmen. Ein Beispiel dafür ist Hannah, die Prophetin, von der hier die Rede ist. Hannah war eine alte Frau zu einer Zeit, wo alte Frauen nicht besonders viel zu sagen hatten. Ohne Mann, zu einer Zeit, wo Frauen ohne Mann noch weniger zu sagen hatten. Ohne Kinder, zu einer Zeit, wo Frauen ohne Kinder noch weniger zu sagen hatten. Sie war aus der unbedeutendsten Gesellschaftsschicht, die man sich vorstellen kann. Aber was ist das Erstaunliche an Hannah? Sie ist die erste Person, die das Evangelium in Jerusalem verkündigt. Es ist nicht Simeon, der macht seinen Lobgesang im Tempel. Es ist Hannah, die losgeht und allen, die auf die Errettung warten, von Jesus erzählt. Nochmal. Egal, wo du bist, die grenzenlose Rettung von Jesus bedeutet, da, wo du bist, kannst du gebraucht werden von Gott. Das ist erstaunlich. Jetzt gibt es eine Bedingung, und das ist der fünfte Punkt. Du kannst getröstet leben und in Frieden sterben, wenn du bereit bist, alles zu geben. Ja, die Rettung von Jesus ist vollkommen. Sie ist ewig. Der ganze Gott rettet dich. Grenzenlos. Aber warum gibt es so viele, die dann nicht gerettet sind? Und das ist die harte Realität des Evangeliums, auf die Simeon uns ja auch hinweist. Er sagt in Vers 34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und wird zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus den Herzen, vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Die Botschaft des Evangeliums ist hart, schwer anzunehmen. Es geht eben nicht um dieses Leben. Und das ist für Menschen ein Problem. Drei Dinge, die schwer sind am Evangelium, die wir hier lesen. Es ist eine scharfe Botschaft. Es wird von dem Schwert gesprochen, die durch die Seele dringt. Das Evangelium zu hören tut weh. Denn es beginnt damit, dass du gesagt bekommst, du bist ein Sünder. Du bist das Problem. Und die Lösung ist, dass jemand für dich, ein Unschuldiger, geschlachtet wurde. Wisst ihr, was das Faszinierende ist? Was uns Menschen vor allem stört, ist, dass wir die Sünder sind, nicht dass der Unschuldige getötet wird. Das Evangelium zeigt uns unser Innerstes und wir Menschen wollen das nicht hören. Das Zweite ist, das ist eine Botschaft mit Anspruch. Jesus fordert dich als sein Eigentum. In Jesaja heißt es eindeutig, die, die er sich erworben hat, die gehen vor ihm her. Jesus hat dich erkauft. Das ist die Botschaft. Und es ist, jetzt kommen wir doch zum Heidelberger. Die ganz erstaunliche Antwort des Heidelbergers. Was ist dein Trost im Leben und im Sterben, ist, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus. Aber das ist eine Hürde. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Und das ist dann der dritte Punkt. Die Botschaft des Evangeliums ist unausweichlich. Entweder gibst du dich selbst auf und wirst das Eigentum von jemand anders, oder du bleibst der Feind von Gott und gehst in die Hölle. Das ist ein fürchterliches Entweder-Oder. Und so weiß ich, dass ihr alle Menschen habt, die ihr lieb habt, um die ihr ringt und denen ihr versucht, das Evangelium zu erklären und zu erzählen und die es nicht hören wollen. Ja, das Schockierende ist doch meistens, dass sogar in ihren schlimmsten Situationen, in der tiefsten Verlorenheit und Einsamkeit und Traurigkeit und Schmerz, die Menschen das Evangelium trotzdem ablehnen. Sogar da, wo offensichtlich ist, dass hier kein Trost zu finden ist, außer der Ewige. Und so ist die Botschaft des Evangeliums gleichzeitig auch der Beweis, dass der Unglaube der Menschen allein von unserem Stolz herkommt. Wir wollen das Evangelium nicht annehmen. Der Mensch weigert sich dagegen mit aller Kraft. Und es ist schmerzhaft, an Menschen zu sehen, die wir lieben. Umso erstaunlicher ist doch, wenn dann Gott durch den Heiligen Geist in so einem Menschen, der sich weigert, das Evangelium anzunehmen, Glauben bewirkt. Dass wir freiwillig sagen, das Schönste, was mir im Leben passieren kann, ist, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre. Gleichzeitig ist hier eine klare Aufforderung an uns. Bist du bereit zu sterben? Verstehst du, wie die Heiligen im Alten Testament, dass wir nur Pilger auf dieser Erde sind und kein Bürgerrecht haben, sondern auf die Ewigkeit warten? Ich glaube, jeder von uns, der sich Christ nennt, ist herausgefordert, seine Prioritäten, sein Leben intensiv zu hinterfragen und zu überlegen, habe ich tatsächlich den einzigen Trost und halte mich daran fest, den es in diesem Leben gibt. Wir verlieren das immer wieder aus den Augen. Wir werden immer wieder reingezogen in die Dinge, die hier wichtig sind, die hier schön sind, die hier Trost versprechen. Und darum ist unsere Antwort auf diese Aufforderung hier aus dem Abschnitt, dass wir zuerst erkennen müssen und bekennen müssen, dass unser Glaube schwach und nicht ausreichend ist. Aber darum zeigt Simeon uns ja vorher, dass wir getröstet leben können und in Frieden sterben, weil Jesus vollkommen rettet. Egal wie schwach unser Glaube jetzt ist. Weil Jesus ewig rettet. Weil in Jesus uns der ganze Gott rettet. Und weil er grenzenlos rettet. Und darum hängen wir uns an diesen Jesus, hängen wir uns an diesen Trost und hören wir auf, den Frieden und den Trost in dieser Welt zu suchen. Darum möchte ich schließen mit dem Hebräerbrief. der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüsse euch aus völlig zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.